Das kardiovaskuläre Risiko, bedingt durch die Cyclooxygenase-2-Hemmung, haben traditionelle NSAR, aber auch selektive COX-2-Hemmer. Und das hat man sich in unterschiedlichsten Studien angeschaut, hat nur die Dosierung Bedeutung, auch die Länge der Verabreichung. Und das ist eine Arbeit von Rodriguez und die finde ich insofern so gut, weil die Balken sehr gut dargestellt sind. Diclofenac, was zuhauf verordnet wird, hat eine sehr, sehr ausgeprägte kardiovaskuläres Risikopotenzial aufgrund einer fast 100%igen COX-2-Hemmung. Und hier, das ist eine sehr recente Meta-Analyse im British Medical Journal dargestellt, sieht man, dass alle NSAIR, auch Naproxen, Celecoxib, Rovicoxib, alle ein ausgeprägtes kardiovaskuläres Risiko haben. Sie müssen auch die Plasma-Eiweißbindung, die Interaktion mit anderen Medikamenten berücksichtigen. Und Morphin ist sicherlich gerade beim sehr kranken Patienten, der viele Medikamente hat, das ideale Opioid beim nozizeptiven Schmerz. Es hat die geringste Plasma-Eiweißbindung und wird Zytokin Chrom B450 unabhängig metabolisiert. Wenn Sie Opioide verordnen, müssen Sie auf den 24-Stunden-Rhythmus schauen. Wann ist der Schmerz am stärksten? Nicht nur akut, vor allem im chronischen Bereich arbeiten wir immer multimodal, interdisziplinär, Physiotherapie, Psychotherapie, adjuvante Verfahren, alles was dem Patienten hilft, um ihn zu aktivieren und die Lebensqualität zu verbessern. Der Weg zum Erfolg ist am Beginn jeglicher Medikation ein adäquates Assessment, den Patienten in seiner Gesamtheit wahrnehmen, die Schmerzart erkennen, die Begleiterkrankungen erkennen, die Identifikation und Reduktion einer Polymedikation.
Sie sehen hier, dass in der Gruppe der in etwa 65- bis 74-Jährigen so um die 40% Schmerzmedikamente oder Opioide eingenommen haben. Und das steigt dann schließlich an, sodass in der Gruppe der 85- und Älterjährigen eigentlich jeder zweite Patient ein Konsument eines Schmerzmedikaments ist. Und wir haben auch schon gehört, zu den Nebenwirkungen kommt es vor allem durch die Dauertherapie. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass das On und Off einer Therapie zur Änderung des Stoffwechsels von anderen Medikamenten führen kann, genauso wie es die Stoffwechseleigenschaft des Arzneimittels, also des Schmerzmedikamentes, an sich schon beeinträchtigen kann. Sie sehen, dass es im Gegensatz zu allen anderen Gruppen nur bei Metamizol mit den Altersgruppen zu einem radikalen Anstieg der Verordnung kommt. Wir haben vorhin gehört, Metamizol, wenig Nebenwirkungen, hämatologische Nebenwirkungen, Gott sei Dank sehr selten, aber ein Medikament, das natürlich auch kein Hustenzuckerl ist. Nun, was sagt die Fachinformation, wenn wir jetzt bedenken, dass gerade in der Gruppe der 85-Plus-Jährigen die höchste Verschreibungshäufigkeit zu finden ist? Wenn wir da hineinschauen, so sehen wir, dass bereits ab 65 Jahren ein Warnhinweis in der Fachinformation aufgenommen ist. Die Dosis sollte reduziert werden, möglichst kurz gegeben und insbesondere bei eingeschränkter Nieren- und Leberfunktion nur nach strenger Nutzen-Risiko-Abwägung und überhaupt nur kurzfristig eingesetzt werden.
Mefenamin nicht auch sehr populär, das beliebte Bakimet?
Interessanterweise nicht so, also das kommt nicht unter den Top 5 vor, kommt erst dann danach.
Das ist ein Präparat, über das wir ganz wenig wissen eigentlich, von wegen Nebenwirkungen eigentlich, aber weil man nichts wissen, heißt das nicht, dass es sicher ist.
Medikationsmanagement, die frühesten oder wichtigsten Definitionen dafür stammen aus den USA. Ich habe Ihnen da ein Grundsatzpapier der American Pharmacist Association hier zur Verfügung gestellt. Kann man nachlesen, wenn einem das interessiert, was es genau bedeutet. In diesem Papier werden auch die Ziele des Medikationsmanagements dargelegt. Es geht darum, die Arzneimittelanwendung zu optimieren, das heißt die Sicherheit und die Effektivität des Arzneimittels maximal auszuschöpfen. Ein ganz wichtiges Thema im englischsprachigen Raum ist immer person-centered, patient-centered, also dass die aktive Rolle des Patienten gefördert wird. Eine wichtige Interaktion, die auch schon kurz angesprochen wurde, ist die Kombination von NSAIRs, ACE-Hämmern oder Sertanen gemeinsam mit Diuretika. Da kann es eben bis hin zum Nierenversagen kommen. Der Mechanismus ist ganz interessant. Durchs Angiotensin 2 wird die postglomeruläre Vasokonstriktion gefördert. Dieser Effekt wäre dann natürlich durch ACE-Hämmer, Sertane vermindert. Und die präglomeruläre Vasodilatation, die eben auch zu Nierendurchblutung und Perfusion führt, würde in dem Fall durch die NSAIRs gehemmt werden. Gemeinsam mit Diuretikern, die zu einer Hypovolemie führen, kann es eben wirklich zu einem Nierenversagen dann kommen. Zu den Cytochrom-P450-Interaktionen, da sind einige Opioide betroffen, ist Fentanyl, Methadon wieder mal, das war bei fast allen Interaktionen da dabei, und das Oxycodon. Ich habe da jetzt mal das Ritonavir als starken CYP3A4-Inhibitor genannt, aber es sind natürlich auch wahrscheinlich in der Praxis häufiger Arzneistoffe wie Sclerithromycin, vielleicht Amiodarom, Diltiazem, die wirklich starke CYP3A4-Hämmer sind. Kombination von Fentanyl, Ritonavir, kennt man Zahlen, dass da die Fentanyl-Exposition auf 170% der eigentlich zu erwarteten Spiegel ansteigen kann.